Das, was wir eh schon können, da, wo vielleicht eh schon heute unsere Stärken liegen, das wird durch KI noch weiter verstärkt. Also wir können uns eben hebeln, wir können eben produktiver werden. Und das Interessante an KI ist eben, dass es nicht nur darum geht zu sagen, ich bin Steuerberater und durch KI werde ich ein 5-mal so schneller Steuerberater. Sondern durch KI können wir sowohl noch mehr unser Spezialistenwissen vertiefen, aber können auch breiter gehen.
Prompt zum Erfolg. Der KI-Podcast.
Herzlich willkommen zu Prompt zum Erfolg, der KI-Podcast für Trailblazer und Unternehmen, die KI in der Praxis nutzen wollen. Heute zu Gast bei mir Theo Pham von Theo.ai.
Hi, freut mich hier zu sein.
Herzlich willkommen. Theo, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörer vor allen Dingen mal erfahren, was du so machst, wer du bist, haben wir einen kleinen Lebenslauf für dich vorbereitet. Den haben wir von einer KI sprechen lassen und das hören wir uns jetzt mal zusammen an.
Als Kind träumte Dr. Theo Pham davon, das Klassenzimmer nie zu verlassen und Lehrer zu werden, bis er feststellte, dass die Bildungs- und Technologielandschaft so viel mehr zu bieten hat. Nach einem kurzen Stopp als Professor, bei dem er erkannte, dass Corporate Upskilling sein wahres Metier ist, landete er schließlich zufällig in der Welt der sozialen Medien. Mit einem scharfen Blick für B2B-Themen, besonders wenn es um KI geht, ist er nun ein gefragter Content Creator und eine LinkedIn-Koryphäe. Seine Karriere gleicht einer Achterbahnfahrt durch die Start-up-Welt, inklusive eines eigenen Start-ups, das sogar seinen Namen trägt. Theo ist nicht nur eine Plattform für Online-Live-Kurse, sondern eine Art digitales Schlaraffenland, in dem man alles von digitaler Strategie bis hin zu Social Media erkunden kann. Und keine Sorge, hier gibt's nicht nur trockene Theorie. Theo teilt seine Erfahrungen auch aus erster Hand. Ein Motto, das seine Einstellung zur Innovation perfekt beschreibt, stammt vom legendären Eishockeyspieler Wayne Gretzky. I skate to where the puck is going to be, not where it has been.
Ja, Theo, war das auf den Punkt?
Sehr guter Text und gar nicht mal so viel halluziniert.
Okay, was bedeutet denn dieses Zitat konkret für dich?
Also, ich interpretiere es für mich immer so, heute wissen, was morgen kommt. Ich glaube, für uns alle als Einzelpersonen oder auch als Unternehmen ist es ja immer wichtig, uns eben auf die Zukunft vorzubereiten. Und gerade im Technologiespace wissen wir, es ist sehr einfach, in dieses Innovators-Dilemma zu verfallen, dass selbst Unternehmen, die heute sehr erfolgreich sind, einfach mal die wichtigsten Trends verschlafen. Das haben wir in den letzten zig Jahren immer wieder gesehen, egal ob es Microsoft ist, die vor 20 Jahren Mobile verpasst haben, oder auch jetzt zum Beispiel Apple oder Google, die beim Thema KI auch ein bisschen langsam aus den Startlöchern kommen. Und deshalb, glaube ich, ist es für alle Unternehmen sehr wichtig, einfach zu sehen, okay, KI ist mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit das wichtigste Technologiethema der nächsten 10, 20 Jahre. Und darauf wollen wir uns heute schon einstellen.
Okay, und glaubst du, dass große Unternehmen vielleicht sich erstmal mit ganz viel Bedacht das angucken, um sich konkrete Gedanken darüber zu machen, wie sie an das Thema rangehen, anstatt jetzt immer schnell darauf zu springen, was gerade so modern und aktiv und gehypt ist?
Also man muss natürlich immer aufpassen, dass man nicht in Aktionismus verfällt und nicht allen Trends einfach hinterherläuft. Aber ich glaube, es gibt ja immer eine interne und eine externe Perspektive. Nach innen muss man natürlich seine Hausaufgaben machen, die Technologien prüfen, natürlich auch in seine Strategie mit einfließen lassen. Und da ist natürlich die spannende Frage, wann wenden wir uns an die Öffentlichkeit? Wann haben wir vielleicht auch Produkte, die wir auf die Öffentlichkeit loslassen dürfen? Und gerade beim Thema KI ist es ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite wollen wir natürlich schnell sein, und müssen dabei vielleicht auch in Kauf nehmen, dass wir eben noch nicht die perfekten KI-Produkte haben. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch nichts releasen, was jetzt irgendwie allzu sehr halluziniert oder auch Fehler produziert.
Ja. Theo, jetzt hast du dein Unternehmen ja nach dir benannt. Was macht ihr denn so? Beschreib das doch mal.
Also Theo.ai ist im Prinzip unsere Brand, wo es um Corporate Upskilling geht im Bereich künstliche Intelligenz. Ich habe in den vergangenen Jahren schon immer viel digitales Upskilling gemacht. Das heißt, Mitarbeitern in Unternehmen eben digitale Skills wie Online-Marketing, Social Media und E-Commerce beigebracht. Beim Thema künstliche Intelligenz habe ich auch festgestellt, dass es eigentlich fast alle betrifft. Beim Thema Social Media, das war dann eben vor allem dann relevant, wenn du ein Consumer-Unternehmen bist und da vielleicht auch nur für die Marketing-Leute. Und beim Thema KI merke ich einfach, egal, ob du jetzt ein Industrieunternehmen bist, B2C, B2B, eine Anwaltskanzlei, eine Unternehmensberatung und auch innerhalb der Unternehmen, egal, ob du im Marketing arbeitest, im Tech-Bereich oder auch im HR, jeder kann eigentlich von diesen KI-Skills profitieren, weil es uns eben alle deutlich effizienter macht. Und daher ist einfach ein ganz spannendes Thema, was uns, glaube ich, alle angeht.
Ja, jetzt gibt es ja ein berühmtes Zitat von dir, dass KI-Skills das neue Lesen und Schreiben ist. Was meinst du genau damit? Erklär uns das doch mal.
Ich bin davon überzeugt, dass diese KI-Skills einfach was ganz Grundlegendes sind. Also man würde ja heute zum Beispiel auch niemanden mehr einstellen in einem Bürojob, der jetzt nicht gut mit Google oder dem Internet oder Microsoft Office umgehen kann. Und mit KI-Skills wird es bald genauso sein. Ich glaube, nach dem Start von ChatGPT, also vor anderthalb Jahren, da war man ja noch so ein bisschen so ein Early Adopter oder ein Exot, wenn man das eben gut beherrscht hat. Und dann haben alle gesagt, hey, ist ja cool, dass du das kannst. Aber es ist vielleicht noch nicht so stark in den Alltag integriert. Und ich glaube, schon in naher Zukunft wird es so sein, dass man diese Tools eigentlich beherrschen muss, dass eben auch Arbeitgeber verlangen werden, nicht nur in ihren Jobbeschreibungen, dass man diese KI-Skills beherrscht, sondern auch im Alltag. Man eben sagt, okay, eine bestimmte Aufgabe, die früher vielleicht 10 Stunden gedauert hat, die wird in Zukunft vielleicht nur noch 1 Stunde dauern, weil vorausgesetzt wird, dass die auch mit Hilfe von KI-Tools gelöst wird.
Ja, das verstehe ich. Wie wichtig ist es denn dabei, ich sag mal, es gibt ja jetzt zukünftig wahrscheinlich eine sehr wichtige Rolle, der Prompt-Engineer, der eigentlich lernt oder weiß, wie man mit der KI umgehen soll, wie man die richtigen Prompts absetzt, um zum perfekten Ergebnis zu kommen. Aber wie wichtig ist es in diesen Rollen, die Grundlagen verstanden zu haben? Also ich sag mal, gib mal ein Beispiel im Bereich Coding. Wenn ich jetzt ein Prompt-Engineer bin und Code erstelle durch den richtigen Prompt, wie wichtig ist es, die Grundlagen von Coding eigentlich verstanden zu haben?
Es ist sehr wichtig, dass man sich mit der Materie auskennt, wenn man eben diese KI-Tools benutzt. Also ein Prompt-Engineer, der vereinigt ja eigentlich 2 Kompetenzen. Auf der einen Seite eben seine Domain-Expertise und dann eben die Fähigkeit, diese KI-Tools zu bedienen. Und die beiden müssen dann eben zusammenspielen. Ich kann ein Beispiel nennen. Ich kann diese KI-Tools relativ gut bedienen, aber kenne mich zum Beispiel überhaupt nicht mit Jura aus oder mit Medizin. Das heißt, ich kann ChatGPT so gut bedienen, wie ich möchte. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass ich da Unsinn produziere oder vielleicht auch irgendwelche Fehler gar nicht erst entdecke. Jemand, der hingegen die Domain-Expertise hat, die wissen ja ganz genau, worauf sie achten müssen, wie man auch den richtigen Prompt macht. Die erkennen eben auch die Halluzinationen. Das heißt, die können sich dann einfach hebeln. Das heißt, die Leute haben ja eh schon jahrelange Berufserfahrung vielleicht auch gesammelt in ihrem Bereich. Und wenn sie das dann eben noch durch KI-Skills und Tools dann eben noch hebeln können, dann werden sie einfach deutlich produktiver.
Ja, die Halluzination ist ja heute noch ein Thema in vielen Bereichen. Was glaubst du, wie sich das entwickeln wird?
Es kommt ja immer ein bisschen darauf an, in welchem Kontext man diese KI-Tools benutzt. Also ich sag gerade mal, viele Endverbraucher, die benutzen ja Tools wie ChatGPT, so ein bisschen so Freestyle-mäßig und geben einfach irgendwelche Prompts ein. Dann gibt dir das Tool eine Antwort und das ist dann vielleicht richtig, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist ein bisschen Halluzination mit dabei. Ich glaube, gerade im Corporate-Kontext, da wird ja oftmals eben der Prompt ja nicht einfach nur so Freestyle-mäßig eingegeben, sondern idealerweise willst du ja Analysen haben, basierend auf vorhandenen Dateien. Das heißt, du sagst, okay, ich habe hier einen Bericht, ich habe hier ein 200-seitiges PDF und basierend darauf, mach mir mal eine Analyse, mach mir eine Übersetzung, mach mir eine Zusammenfassung. Oder dass das Modell dann eben schon trainiert worden ist mit unternehmenseigenen Daten. Das heißt, ich glaube, gerade im professionellen Kontext ist die Gefahr der Halluzination nicht ganz so groß, weil man ja einfach schon einen gewissen Kontext gegeben hat und das Tool ja auch schon mit Daten füttert und es eben nicht so willkürlich sich einfach Informationen zusammensucht.
Und jetzt natürlich die KI mit seinen eigenen Daten zu füttern, ist ja das eine Thema, was immer wichtiger wird, weil die KI dann die Sprache auch besser versteht und auch die richtigen Antworten liefert. Wie siehst du die Komplexität in dem Bereich, dass man sich auch überlegt, welche Daten kann ich denn überhaupt dahin schicken?
Da besteht tatsächlich bei vielen Unternehmen noch viel Unsicherheit, weil sie eben für sich noch nicht richtig rausgefunden haben, welche Tools vielleicht die relevanten oder auch die sicheren Tools sind und welche Daten sie da überhaupt reinspielen wollen. Grundsätzlich glaube ich, dass die großen Enterprise-Software-Tools, glaube ich, sehr gute Datenschutzregelungen auch haben, das Ganze eben sehr sicher ist. Also wenn du eh schon mit Salesforce, mit Microsoft oder ähnlichen Companies zusammenarbeitest, auch Adobe, dann ist davon auszugehen, dass die ihre Hausaufgaben gemacht haben, was jetzt eben Datenschutz auch im KI-Kontext angeht. Wenn du dir die Webseiten oder auch die AGBs dieser Enterprise-Tools anschaust, da wird ja auch sehr ausdrücklich formuliert, die Tools, die lernen nicht anhand der Daten, die die Unternehmenskunden eingeben. Also diesen großen Anbietern würde ich vertrauen. Ich glaube, das Problem besteht eher darin, dass es ja 1 Million von KI-Tools gibt. Und da haben natürlich Unternehmen zu Recht so ein bisschen den Horror, dass Mitarbeiterinnen einfach unkontrolliert irgendwelche Tools runterladen und da irgendwelche geheimen Businesspläne oder Umsatzprojektionen da reinhauen, um die sich analysieren zu lassen.
Ja, Ja, da geht es natürlich da auch darum, das so ein bisschen zu steuern, ne? Wir hatten das hier in anderen Podcasts schon behandelt, dass heute eigentlich davon auszugehen ist, dass im Bereich der KI vielleicht auch ein Bottom-up-Approach kommt, weil die Mitarbeiterinnen eigentlich den Vorteil der KI sehen und ihn so oder so nutzen und dass der Druck auf die Unternehmen wächst, solche Tools auch einzusetzen, um die Mitarbeiter produktiver zu machen. Ja.
Das ist ganz spannend, da gibt's, das habe ich letztens mal gehört, da gibt's eine sogenannte KI-Arbitrage, die da gerade stattfindet, dass einige Leute sozusagen schon selbstständig anfangen, KI-Tools zu nutzen, aber nur ihren Chefs oder ihren Chefin nichts davon erzählen. Das ja. heißt, das, was eigentlich 10 Stunden dauert, machen die jetzt tatsächlich schon in einer Stunde. Und die anderen 9 Stunden, die, ja, da legen sie die Füße hoch.
Ja, da habe ich eine schöne Anekdote aus dem eigenen Unternehmen. Wir haben jedes Jahr natürlich eine neue Corporate Message, die Salesforce rausgibt. Und es wird natürlich dafür Sorge getragen, dass jeder Mitarbeiter die auch verstanden hat. Und dann gibt es so eine Zertifizierung intern. Und dieses Jahr haben wir tatsächlich auch mal die KI dafür genutzt. Das heißt, du hast ein Video produziert mit deiner Corporate Message und hast es aufgenommen, hast es auf einer Plattform hochgeladen und das wurde von der KI analysiert und dann hast du sofort gesehen, ob du bestanden hast oder nicht. Und ich habe ja so ein paar Nerds bei uns in der Abteilung und die haben dann sehr schnell herausgefunden, welche Stichworte man nimmt, ja, die Stichworte dann in eine KI gefüttert, den Text formulieren lassen, ein kurzes Snippet der Stimme aufgenommen, das von der KI in der eigenen Stimme sprechen lassen, das unter ein Video gelegt, hochgeladen und dann war die Zertifizierung quasi vonstatten gegangen. War jetzt einfach mal, um zu zeigen, was so geht. Ja, natürlich hat das keiner im breiten Kontext so genutzt, aber wie siehst du das Thema Missbrauch in dem Bereich?
Also klar ist, dass die KI-Tools immer besser werden. Und gerade heute gab es ja diesen Research von Microsoft, der auch veröffentlicht worden ist, dass man jetzt eben KI-Avatare erstellen kann, einfach nur basierend auf einem einzelnen Bild und einer Minute Audio. Und da kann man eben einen wirklich sehr, sehr guten Video-Avatar kreieren, der eben auch eine ganz gute Mimik hat, ganz gute Expressionen auch hat. Also gar nicht mal dieses Roboterhafte, was man immer so kennt. Und das ist halt schon erstaunlich, weil selbst bei den führenden Avatar-Tools braucht man ja in der Regel immer ein paar Minuten Videomaterial, um diesen Avatar zu kreieren. Und wenn es jetzt eben schon möglich ist, anhand eines einzelnen Fotos einen lebendigen Avatar zu kreieren, klar, dann verwischen natürlich diese Grenzen immer mehr zwischen ja, KI und Realität. Und ich glaube, dass es da super wichtig ist für alle Altersklassen auch, noch eine stärkere Medienkompetenz zu entwickeln, also zu wissen, was mit KI überhaupt möglich ist. Und ich wollte jetzt gerade sagen, zu erkennen, ob es KI-Inhalte sind. Das wird eigentlich überhaupt nicht mehr möglich sein, das zu erkennen. Ich glaube, da muss man eher auf den Absender achten und eben schauen, okay, wer hat das eigentlich veröffentlicht und kann ich dem jetzt trauen oder nicht?
Ja gut, da wird es wahrscheinlich auch eine KI geben, die das identifizieren wird. Ja, interessant. Was würdest du denn unseren Zuschauerinnen empfehlen, wie man sich diese Skills aneignen kann? Für Leute, ich meine, wir haben ja hier Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, die sich natürlich auch ständig weiterentwickeln möchten. Was sind so die heißen Tipps?
Also prinzipiell kann man KI-Tools eigentlich sehr leicht lernen. Das Schöne ist, dass die oftmals kostenlos sind oder 10, 20 Euro im Monat kosten und die sind sehr zugänglich. Das heißt, man muss jetzt nicht irgendwie totaler Experte sein, um die zu bedienen, sondern die sind sehr intuitiv. Das Problem ist eher, dass es eine ganz große Bandbreite an Tools gibt. Gefühlt gibt es jeden Tag 20 neue KI-Tools. Ich glaube, 5 bis 10 davon sollte man kennen und das sind dann einmal Produktivitätstools und Kreativitätstools. Produktivität, also das, was typischerweise so die Knowledge-Workerin so macht, also Texte schreiben, Datenanalyse, Excel-Tabellen analysieren, PDFs zusammenfassen und so weiter, Präsentationen erstellen, aber dann eben auch Bilder erstellen, Bilder bearbeiten, Video und Audio. Und ich denke über dieses ganze Thema KI-Skills immer gerne in diesem T-Ansatz nach, dass man sagt, okay, ich brauche eigentlich eine breite Basis und dann vertiefe ich mich bei bestimmten Tools. Das heißt, es ist eigentlich ganz gut, sagen wir mal, 5 bis 10 Tools erstmal zu kennen und dann in 2 bis 3 Tools eine richtige ja, Expertin auch zu werden. Das heißt, auch wenn man sagt, okay, eigentlich bin ich eher Datenanalyst, dann ist es total hilfreich, trotzdem Bilder und Videos kreieren zu können, einfach um zu verstehen, wie es funktioniert. Und dann kann man sich aber immer noch in dem Bereich KI und Datenanalyse dann immer noch vertiefen.
Theo, jetzt hast du ja gesagt, 10 Tools. Ich bin mir sicher, du hast in deinem Podcast eine Folge dazu. Aber kannst du jetzt hier für unsere Zuschauerinnen mal so ein paar Tools rauspicken, die du für wichtig hältst?
Ja, sehr gerne. Also es gibt ja in jedem Bereich, also Texte, Videos, Bilder, hunderte von Tools. Mhm. Aber für jeden Bereich gibt es dann immer so 1, 2 Tools, die entweder besonders gut oder besonders leicht zu bedienen sind. Ich glaube, im Bereich Texte und Datenanalyse ganz klar ChatGPT Plus und eben auch Microsoft Copilot. Es lohnt sich aus meiner Sicht auf jeden Fall auch in ChatGPT Plus zu investieren. Also wenn ihr euch selber was Gutes tun wollt oder jemand anderem, die 20 Euro im Monat sind sehr gut investiert, weil man damit eben auch Daten analysieren kann, sich PDFs zusammenfassen lassen kann und einfach viele Funktionen nutzen kann, die das normale ChatGPT nicht kann. Und Copilot kann eben auch viele dieser Features. Im Bereich Bildbearbeitung, da finde ich Canva ganz toll. Canva nenne ich immer Photoshop für Dummies. Und mit Dummies meine ich mich selber, weil für mich früher Photoshop immer zu kompliziert war. Und jetzt kann man ja in Canva zum Beispiel ganz einfach eben durch KI-Features Bilder bearbeiten, Hintergründe entfernen, Sachen umfärben, Bilder erweitern. Kann man aber in Photoshop auch machen mit Generative Fill. Das heißt Photoshop und auch Midjourney und Canva eben für Bilder. Mhm. Wenn es ums Thema Avatar-Videos geht, da finde ich eben Synthesia und auch HeyGen ganz toll. Da gibt es eben ganz viele Avatare, die out of the box kommen, die man mit Texten füttern kann, die hunderte von Sprachen sprechen können. Die können sogar Schweizer und bayerischen Dialekt sprechen.
Okay.
Aber man kann eben auch sehr schnell seinen eigenen Avatar erstellen mit wenigen Minuten an Bildmaterial. Und ein Tool, das auch extrem hilfreich ist, ist Gamma. Und mit Gamma kann man Präsentationen erstellen. Wir alle verbringen viel zu viel Zeit mit PowerPoint. Und bei Gamma kann man einerseits mit einem einfachen Prompt einfach sagen, ich brauche eine Sales-Präsentation zum Thema X, mach mir das mal. Dann kommt zwar keine perfekte 100% Präsentation raus, aber ein sehr guter 70% Entwurf. Oder es kann ja auch sein, dass du vielleicht ein paar schriftliche Notizen hast und sagst, hey, ich habe mir mal hier was runtergeschrieben, irgendwie ein paar hundert Wörter zum Thema X. Und wenn du das dann zum Beispiel in Gamma reinhaust, wird dir auch sofort eine 20-seitige PowerPoint-Präsentation dazu gebaut. Also das sind einige Tools, die ich extrem nützlich finde. Und was vielleicht noch Voice und auch Übersetzung angeht, da finde ich auch 11 Labs und auch wiederum HeyGen eben sehr nützlich. Mhm.
Ja, sehr gut. Ich denke, das werden wir in unserem Podcast unten verlinken, dass unser Publikum das direkt mal von da aus ausprobieren kann.
Genau, sollte auf jeden Fall jeder mal austesten. Es gibt ja immer entweder kostenlose Versionen davon oder die kosten 10, 20 Euro im Monat. Einfach mal einen Monat testen und kündigen kann man das Ganze immer noch.
Ja. Was sind denn deiner Meinung nach die Jobs der Zukunft?
Die Jobs der Zukunft, das ist ja gerade eine große Frage. Das ist ja immer so ein bisschen der Elefant im Raum.
Ja.
Wenn es darum geht, schafft KI jetzt neue Jobs? Verändert KI jetzt die Jobs? Werden sogar Jobs abgeschafft? Es gibt ja eine Studie von McKinsey, die besagt, dass 30% aller Tätigkeiten in den nächsten Jahren durch KI abgelöst werden.
Ich denke, es verschiebt sich einfach, ne?
Es verschiebt sich, genau. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass sie sagen, 30% der Tätigkeiten, aber nicht der Jobs unbedingt.
Ja.
Das heißt, jeder von uns kann ja wahrscheinlich auch 30% seines Alltags identifizieren, von denen wir sagen würden, Mensch, so richtig spannend ist eigentlich nicht. Das würde ich gerne auslagern, zum Beispiel an der KI. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall in Zukunft der Fall sein. Das Problem ist natürlich nur, dass wenn unser Job jetzt aus reinen Routine-Tätigkeiten besteht und wir nicht nur 30% an die KI auslagern könnten, sondern sogar nur 100%, dann wird sich natürlich ziemlich bald die Frage stellen, okay, was ist jetzt eigentlich unser menschlicher Mehrwert, den wir eigentlich erbringen können? Das heißt, da ist, glaube ich, wichtig, für sich selbst in so eine Art Audit zu gehen und zu sagen, okay, was mache ich heute, was die KI kann? Und noch viel wichtiger, was mache ich heute, was die KI nicht kann? Und sollte ich diese Sachen vielleicht noch weiter ausbauen?
Ja, aber wir können ja der KI noch nicht in Gänze vertrauen. Das heißt, die KI kann dich produktiver machen, aber es muss ja immer noch eine Kontrollinstanz geben, um das Outcome quasi sich anzuschauen. Und dafür brauchst du ja, das hatten wir ja eingangs geklärt, dafür brauchst du ja schon noch die Leute, die das Domainwissen haben. Ja.
Genau, deshalb, ich habe ja vorhin von dieser Kombination gesprochen aus Domain-Expertise plus KI-Skills.
Mhm.
Wenn wir über AI sprechen, dann mag ich ganz gern das Wort Augmented Intelligence, also nicht Artificial, weil Artificial hat immer diese Konnotation von Robotern, die uns den Job wegnehmen.
Ja.
Und Augmented bedeutet ja einfach nur, das, was wir eh schon können, da wo vielleicht eh schon heute unsere Stärken liegen, das wird durch KI noch weiter verstärkt. Also wir können uns eben hebeln, wir können eben produktiver werden. Und das Interessante an KI ist eben, dass es nicht nur darum geht zu sagen, ich bin Steuerberater und durch KI werde ich ein 5-mal so schneller Steuerberater, sondern durch KI können wir sowohl noch mehr unser Spezialistenwissen vertiefen, aber können auch breiter gehen. Was meine ich damit? Ich habe Wirtschaft studiert, das heißt, ich habe immer ganz viele Ideen, aber kann selbst relativ wenig umsetzen, weil ich halt kein Programmierer bin oder kein Designer bin. So, mit KI habe ich jetzt eben die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe eine Idee, jetzt muss ich aber keine Agentur engagieren oder irgendjemanden, der Programmierer ist, sondern ich kann mit Hilfe von KI mal schnell die ersten Entwürfe selber machen. Von meiner Webseite, von meiner App, von meinem Design. Das heißt, ich glaube, wir können dadurch alle viel schneller werden und uns auch so ein bisschen in anderen Domänen austoben, wo wir eigentlich bislang gar nicht die Ausbildung dafür hatten. Das heißt, die, ich sag mal, die Analytiker, die können heute kreativ werden und die Kreativen, die können eben analytisch werden.
Und glaubst du, dass wir dadurch insgesamt vielleicht auch besser werden? Weil schneller heißt ja nicht unbedingt gut. Ich sehe halt heute stellenweise auch in Unternehmen sehr viel Aktionismus. Ja, alle sind immer sehr beschäftigt und haben alle ganz viel zu tun und so weiter. Aber das Outcome wird oft nicht betrachtet. Glaubst du, dass uns die KI nicht nur schneller, sondern auch zielgerichteter und einfach im Ergebnis besser machen kann?
Also mittel- und langfristig auf jeden Fall. Die Frage ist ja immer, wie man da hinkommt. Und da ist ja klar, dass immer alles ein bisschen holprig ist. Aber ich glaube, bei KI macht es Sinn, vielleicht mal auf verschiedene Technologietrends zurückzugucken. In den letzten 30 Jahren gab es ja eigentlich drei große Erfindungen. Internet, Mobile und eben diese generative KI. Und Bill Gates sagt ja immer, okay, von all diesen Trends ist generative KI das Größte. Und Bill Gates hat ja alles gesehen, der wird es gut einschätzen können.
Ja.
Aber auch damals war es ja so, ne, als das Internet dann gekommen ist, dann hat man ja auch gedacht, okay gut, verschwinden jetzt ganz viele Jobs, weil es jetzt irgendwie ganz viele Online-Ressourcen gibt. Und tatsächlich ist es ja so, dass es ja heute ganz viele Berufe gibt, die es vor 30 Jahren nicht gab.
Exakt, ja.
SEO-Spezialist, Influencer-Marketing-Manager, ja. TikTok-Creator oder ähnliches oder auch Cloud-Engineer. Da kommen ja ganz, ganz viele neue Berufe. Und von daher glaube ich, dass, weil du ja vorhin nach den Berufen der Zukunft gesprochen hast, ich glaube, jeden Beruf, den es heute gibt, den wird es in der Kombination mit KI geben. Also irgendwie KI-powered, KI-enabled. Dann vielleicht ganz viele Berufe, an die wir heute noch gar nicht denken können, weil die sich erst in den nächsten Jahren rauskristallisieren werden. Aber deshalb würde ich das Thema der Jobs gar nicht so negativ sehen, weil wir in den vergangenen Technologiewellen ja auch immer gesehen haben, dass einfach ganz viele neue Jobs entstanden sind. Und manche Bereiche oder Industrien sogar noch deutlich größer geworden sind, weil man einfach produktiver geworden ist.
Ja. Sehr gut. Wir haben, kommen wir mal zu einer Kategorie. Wir haben verschiedene Kategorien hier und ein Bereich ist, warum hat mir das keiner gesagt? Da geht es eigentlich darum, was würdest du heute mit dem Wissen von heute zurückgedacht anders machen? Und da wollen wir einfach mal deinen Beitrag dazu hören.
Warum hat mir das keiner gesagt?
Also ChatGPT wurde ja im Herbst 2022 released. Ich habe schon im Sommer und Frühjahr 2022 viel mit diesen Generative Image Tools rumgespielt, also noch vor dem Release von ChatGPT. Wenn ich vorher schon gewusst hätte, wie stark dieser Bereich explodiert, hätte ich vielleicht noch früher in irgendwelche KI-Aktien eben investiert. Ja, aber Scherz beiseite. Es gab ja schon vor dem Launch von ChatGPT ja auch schon Vorgängerversionen von GPT, also GPT-3 zum Beispiel. Und das hätte ich tatsächlich spannend gefunden, die noch vorher zu nutzen, um einfach noch früher zu verstehen, wo diese Reise lang geht. Aber klar, der richtige Mainstream-Appeal ist ja erst durch GPT-3.5 dann gekommen.
Aber wenn du jetzt schon so ein Early Adapter warst und früh damit rumgespielt hast, hast du dir annähernd ausmalen können, wo die Reise da mal hingeht? Also ich meine, du fandest es sicherlich cool, da selber irgendwie zu Ergebnissen zu kommen. Aber hättest du gedacht, dass das so schnell diese breite Adaption findet?
Also die Dynamik, die war schon überraschend. Also als ich eben mit diesen Bilder-Tools rumgespielt habe, wie eben DALL-E, da fand ich die irgendwie ganz witzig. Aber die waren halt bei weitem noch nicht so, dass man die jetzt wirklich produktiv hätte nutzen können. Aber als dann ChatGPT rausgekommen ist und dann innerhalb von wenigen Tagen ja die 100 Millionen User-Marke geknackt hat, schneller als jede App zuvor, da konnte man dann eben schon erahnen, wie schnell sich das Thema dann auch ausbreitet. Wobei ich sagen muss, dass heute, 18 Monate nach dem Launch von ChatGPT, ich gerade in Unternehmen feststelle, dass die Adoption bei weitem nicht so hoch ist, wie ich es gedacht hätte. Also mittlerweile hat ja eigentlich jedes Unternehmen genug Zeit gehabt, um sich mal drauf einzustellen. Und da finde ich, tun viele Unternehmen einfach so, als hätte es ChatGPT nie gegeben.
Ja.
Und die verhalten sich einfach genauso wie im Herbst 2021.
Ja. Okay. wenn man dir in den verschiedenen Medien folgt, dann kriegt man natürlich auch sehr aktuellen Content von dir. Und in einer deiner letzten Posts hast du geschrieben, dass dir deiner Meinung nach bei dem Thema KI die Sense of Urgency fehlt. Mhm. Was meinst du genau damit?
Genau, das passt ganz gut zu dem, was ich gerade eben gesagt habe, dass ich den Eindruck habe, dass die Unternehmen das Thema doch irgendwo verschlafen. Das heißt, viele sprechen über KI, denen ist irgendwie schon klar, dass es wichtig ist. Aber Sense of Urgency bedeutet eben für mich, nicht mehr nur darüber zu sprechen, sondern es eben auch wirklich zu implementieren. Und ich glaube, der Fehler, den viele Unternehmen machen, ist, dass sie immer nach sehr fancy Use Cases suchen. Die suchen dann nach irgendwie dem virtuellen Bot, der im Marketing irgendwelche tollen Sachen macht. Ja? Aber es gibt ja ganz viele low-hanging fruits. Also zum Beispiel einfach die Belegschaft abzuskillen. Wenn wir wirklich dran glauben, dass KI-Skills das neue Lesen und Schreiben sind, dann wäre es ja ganz gut, wenn ein Großteil der Belegschaft auch in Zukunft lesen und schreiben kann. Ich glaube, das wird von vielen Unternehmen noch viel zu stiefmütterlich angegangen. Und selbst wenn man jetzt nicht den ganz kreativen Use Case für KI findet, nach extern zum Kunden hin, kann man ja intern ganz viel Prozessoptimierung betreiben. Hm. Du kannst ja alles effizienter machen. Und das verstehe ich nicht, warum Unternehmen nicht einfach das machen, also sich erstmal sozusagen um die low-hanging fruits kümmern und stattdessen sagen sie, okay, beim Thema KI machen wir erstmal gar nichts, bis wir nicht diesen fancy Use Case gefunden haben, für den wir vielleicht irgend so einen Marketing Award gewinnen. Also klar, kann man auch machen, aber da ist der Impact natürlich bei weitem nicht so groß, wie wenn du jetzt sagen kannst, okay, ich habe irgendwie 1000 Mitarbeiterinnen und die kann ich so produktiv machen wie 1500.
Okay, und wie wichtig ist da bei dir die Ansicht, dass der Vorstand eigentlich mit gutem Beispiel vorweggehen sollte? Es wird ja oft gesagt, hier der Vorstand hat gesagt, wir müssen jetzt KI umsetzen und jetzt fangen wir alle an und suchen nach diesem super fancy Use Case. Jetzt sagst du, die alltäglichen Dinge sind dabei auch nicht gerade unwichtig. Mhm. Wäre es dann nicht einfach zu sagen, der Vorstand gibt einfach mal mit gutem Beispiel voran und zeigt, wie sie denn KI im Alltäglichen einsetzen?
Ich glaube, da sind die meisten ehrlich gesagt auch noch gar nicht so weit. Also klar hat wahrscheinlich jeder so einen ChatGPT-Account, aber wie viele haben wirklich einen ChatGPT-Plus-Account? Mhm. Und wie viele haben sich wirklich mal ernsthaft halt mal 10, 20 Stunden hingesetzt, um diese Tools auch zu benutzen? Das heißt, das, was du ja haben möchtest, ist, dass du Power-User dieser Tools wirst. Und ich glaube, das Problem ist eben, wenn zum Beispiel selbst die Führungskräfte nicht so genau wissen, was man damit eigentlich machen kann, erkennen sie eigentlich auch nicht, was das Unternehmen damit anstellen könnte oder wie andere davon profitieren können. Und ein Stück weit habe ich auch ein Verständnis dafür, weil wenn man nicht genau für seinen Use Case eben sehen kann, was es einem bringt, dann ist es manchmal vielleicht so ein bisschen vage. Dann versteht man vielleicht, ja okay, wahrscheinlich kann ich damit produktiver werden, aber erst wenn du vielleicht im Bereich Marketing und Sales arbeitest und eben siehst, okay, wie konnte durch KI ein bestimmter Prozess eben beschleunigt werden? Oder wenn du zum Beispiel im Bereich Datenanalyse arbeitest und siehst, okay, eine Analyse, die vorher mit Excel per Hand, weiß nicht, 3 Stunden gedauert hat, kann ich jetzt in 5 Minuten machen. Erst dann siehst du eigentlich das große Potenzial. Und ich glaube, dann würde eben auch dieser Sense of Urgency nochmal stärker werden, weil die Leute wirklich sehen, okay, da gibt es wirklich was zu gewinnen, beziehungsweise wenn wir das nicht machen und alle anderen das machen, dann geraten wir natürlich ins Hintertreffen.
Ich glaube tatsächlich, dass es, dass das Feld hier von hinten aufgeräumt wird, dass die Mitarbeiterinnen diese Technologie nutzen werden. Und dann kommen wir eigentlich zu einer Analogie, die wir im Bereich der digitalen Transformation schon lange haben. Das nennt sich Shadow IT. Shadow IT bedeutet, du suchst dir die Lösung aus der Abteilung heraus. Ich sag mal, du willst irgendein Tool einsetzen und das Unternehmen hat da jetzt keinen Fokus drauf, weil die IT irgendwie einen Backlog hat oder so. Und dann geht die Abteilung hin. Ist ja heute sehr einfach bei Cloud-Lösungen, zieht die Kreditkarte durch und besorgt sich das Tool selber und die IT kriegt es eigentlich nicht mit. Ja? Die Gefahr dabei ist natürlich kein zentrales Datenmanagement, kein Service-Management, ganz viele Compliance-Themen. Und das kann natürlich bei der KI auch passieren, wenn die Mitarbeiterinnen jetzt anfangen, das einzusetzen, ohne dass es irgendwie Corporate Guidelines gibt. Ja, dann gerät das so ein bisschen außer Kontrolle. Gutes Beispiel dafür mit dem Top-Down kann ich auch noch geben, auch im Bereich der digitalen Transformation. Wenn wir heute zum Beispiel CRM-Projekte machen mit Kunden und dort es halt auch eine Schwierigkeit gibt, dass die Mitarbeiter dieses Tool einsetzen, weil sie sagen, ah, ich muss hier immer nur Daten eintragen, damit das Management irgendwie was auswerten kann und das Management aber weiterhin mit ihren Excel-Tabellen arbeitet, dann kommst du halt auch nicht in die Umsetzung der Lösung. Ja, das muss halt wirklich im ganzen Unternehmen gelebt werden. Und ich bin der Meinung, dass das im Bereich der KI von hinten aufgeräumt wird, das Feld.
Wenn du jetzt mal über deine Kunden nachdenkst, hast du den Eindruck, dass die im Prinzip eine fertige Lösung haben wollen, wo auf Knopfdruck im Prinzip dank KI eben einfach gute Ergebnisse rauskommen? Oder wollen die auch wissen, wie das so funktioniert oder wie sie es vielleicht auch selber prompten können?
Ich glaube nicht, dass sie das wissen wollen. Es gibt natürlich Unterschiede, ja. Das kannst du an Unternehmensgrößen festmachen. Sehr große Unternehmen haben ja auch eigene Data Scientist-Abteilungen und beschäftigen sich mit dem Thema schon lange. Da kommen wir stellenweise auch relativ spät erst rein und dann fängt auch wieder diese Build versus Buy-Diskussion an. Und wenn sie dann sehen, was wir natürlich mit unserer Unternehmensgröße, und ich meine, wir haben einige tausend Developer im Bereich der künstlichen Intelligenz mittlerweile, weil wir da auch stark aufgestockt haben. Und dem kannst du natürlich mit deiner Abteilung, da kannst du nicht gegen ansetzen. Ja. Und da gucken sich einige Unternehmen natürlich schon an, was können wir jetzt im Standard umsetzen mit dem, was wir liefern. Ja, Copilot zum Beispiel als Framework, wo wir nicht einen fixen Copilot dir liefern, sondern du kannst das auf deine Businessprozesse anpassen. Das wird für viele schon interessant und dann geht es auch darum, dass die halt auch gar keinen Data Scientist mehr brauchen, was natürlich für kleinere Unternehmen wieder attraktiver wird. Meiner Meinung nach ist die Berührungsangst im Bereich der KI momentan wirklich in dem generellen Verständnis. Wenn du versuchst zu verstehen, wie diese Algorithmen funktionieren und so weiter, das ist ja einem kleinen Prozentsatz der absoluten Experten gegönnt, das zu verstehen. Ich persönlich habe den Anspruch nicht, das im Detail zu verstehen. Aber ich glaube, viele nehmen diesen Ansatz zu sagen, ich will es jetzt nicht nur nutzen und oh um Gott, das ist kompliziert und ich weiß nicht genau, so die Angst davor, die sehe ich schon und das versuchen wir ja auch mit diesem Podcast-Format hier so ein bisschen aufzulösen, dass wir sagen, wir geben euch jetzt mal Beispiele aus dem täglichen Bereich, wie Unternehmen daran gehen, das umsetzen. Wir laden Experten wie dich ein, darüber zu sprechen, um diese Angst zu nehmen, ja. Und das halte ich heute für die größte Herausforderung in dem Bereich.
Ich glaube jetzt auch nicht, dass man unbedingt die Algorithmen verstehen muss, aber ich glaube, es ist sehr hilfreich, gut prompten zu können. Ich versuche es mal folgendermaßen zu erklären. Es gibt ja immer dieses schöne Bild, dass du sagst, okay, sollst du jemandem den Fisch geben oder ihm das Fischen beibringen? Ja? Ja. Und idealerweise soll die Person ja selber fischen können, damit die sozusagen ein bisschen autonomer ist. Ich glaube, beim Bereich KI, da warten viele vielleicht auf irgendwelche Magic Tools oder Dashboards, wo einfach auf Knopfdruck irgendwelche Sachen rauskommen. Ist ja auch total wichtig, dass es halt so Standard Reports gibt. Aber dann bleibt das Ganze ja irgendwie so eine Blackbox. Mhm. Und die Nutzer, die wären nicht in der Lage, sich diesen Report irgendwie selber zusammenzubauen. Und ich glaube, wenn du eben selber prompten kannst, dann hast du eben einen gewissen Datensatz und weißt halt, okay, wenn ich jetzt irgendwie folgende Prompts eingebe, dann kann ich mir die Daten so und so aufbereiten. Ja. Und ich glaube, idealerweise willst du beides haben. Also klar, du willst halt irgendwie den fertigen Fisch haben, der meinetwegen sehr mundgerecht schon serviert wird, durch fertige Tools und Lösungen von Softwarehäusern. Auf der anderen Seite eine gewisse KI-Kompetenz, um auch einfach Probleme selber lösen zu können. Denn wenn du die nicht hast, hast du folgendes Problem. Du siehst einen Prozess, der bei dem Unternehmen nicht gut funktioniert. Und dann sagst du, ja Mensch, jetzt brauche ich aber eine Softwarelösung dafür. Jetzt muss mal jemand eine Lösung dafür bauen. Dann kannst du ja gerne mal ein paar Monate darauf warten und dann ist das Problem vielleicht gar nicht mehr relevant. Wenn du aber fit bist im Prompten, dann kannst du vielleicht dir selbst mal schnell so ein Mini-Tool bauen, um halt schnell dein konkretes Problem zu lösen. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die die Leute sehr stark weiterbringen würde.
Das ist interessant, weil du hast gerade unseren Copilot beschrieben. Also Copilot ist eigentlich genau das. Wir haben natürlich einen Prompt-Engineer, der wissen muss, wie ein Prompt funktioniert. Der kann dir aber den kompletten Unternehmensprozess, den du gerade mit KI unterstützen möchtest, vorprompten und setzt ihn auf einen Button. Und diesen Button drückst du nachher in der Applikation, sei es jetzt im Vertriebskontext oder im Servicekontext, und kriegst dann den Prompt abgespielt im Kontext der Daten, die du gerade vor dir siehst. Und das befähigt eigentlich ein Unternehmen dazu, nicht jeden Mitarbeiter wirklich ins Detail in der KI auszubilden. Ja. Du hast ja auch, ich meine, das ist ja auch für ein Unternehmen in Invest. Ne? Jetzt hast du natürlich, ich glaube, kein Unternehmen geht daran und sagt, mein Ziel ist jetzt eine hohe Fluktuation der Mitarbeiter zu haben, sondern in manchen Berufen ist das einfach so. Und wenn du jetzt in die Skills der Mitarbeiter investierst, was, glaube ich, jedes Unternehmen auch macht, ist das ein Ansatz, aber wenn die Mitarbeiter nicht lange bleiben, dann suchst du dir natürlich schon Wege, das so ein bisschen zu optimieren. Und das kannst du zum Beispiel mit so einer Lösung machen, dass du den Prozess schon mit KI unterstützt, aber den Prozess oder die KI auf den Button legst und nicht den Mitarbeiter jetzt in die Lage bringst, wirklich selber prompten zu müssen. Und ich glaube, die Kombination macht's aus, weil du hast zum einen das Team, was wirklich diese Prozesse bauen muss, und das wird dann der Prompt-Engineer sein, der da eine ganz wichtige Rolle spielt. Zum anderen hast du aber auch eine breite Masse, die es einfach adaptieren können.
Ich glaube, es ist am wichtigsten, dass die Menschen einfach mit den Tools in Berührung kommen, weil dann auch der Mehrwert sehr schnell offensichtlich wird.
Ja.
Und ich sag mal, wir in unserer Tech-Bubble, LinkedIn-Bubble, Social Media, uns kommt es immer so vor, als ob jeder irgendwie ChatGPT-Superexperte wäre.
Ja.
Aber wenn du jetzt einfach mal in die normale Welt rausgehst, ja, da findest du ganz viele Leute, super gut ausgebildet, sehr qualifiziert, auch noch relativ jung, eigentlich auch relativ progressiv. Die haben ChatGPT noch nicht mal runtergeladen. Ja? Die haben eigentlich überhaupt keine Exposure zu KI-Tools. Und ich mache ja sehr viel Upskilling-Programme in diesem Bereich, eben auch mit Unternehmen. Und da gibt es ganz viele Leute, von denen man denken würde, die hätten schon Berührungspunkte gehabt. Aber tatsächlich haben sie die Tools noch nie so richtig benutzt. Aber wenn sie einfach mal ein paar Stunden da investieren und sehen, was damit möglich ist, dann sagen sie sofort immer, okay, Nutzen ist super offensichtlich. Ich möchte sofort diese Tools haben. Das heißt, was ich damit sagen möchte, das Thema wird riesig sein. Erscheint uns in unserer Bubble auch schon so allgegenwärtig. In der realen Welt ist es noch viel kleiner, als wir denken. Aber sobald die Leute mal ein bisschen dran schnuppern können, sind sie eigentlich auch begeistert.
Ja, und wir müssen natürlich auch richtigerweise mal sagen, es gibt auch noch ganz viele Menschen, die damit überhaupt nicht in Berührung kommen, weil sie es auch für ihren Beruf gar nicht brauchen.
Das Spannende ist ja, dass deren Jobs vielleicht sogar zukunftssicherer sind, als die von den ganzen Knowledge-Workern. Früher hat man ja immer gedacht, okay, die ersten Jobs, die ersetzt werden, sind eben diese ganz manuellen Tätigkeiten durch Roboter oder ähnliches.
Ja.
Und jetzt ist ja tatsächlich so, dass ja tendenziell, ich sag mal, der Job von einem McKinsey-Berater, für den man ja in der Vergangenheit oder auch heute sehr, sehr qualifiziert sein muss, dass der ja eher gefährdet ist als der von einem Handwerker, weil die KI natürlich ziemlich gut darin ist, PowerPoint und Excel zu machen, aber nicht ganz so gut darin, jetzt irgendwelche Tische zusammenzubauen.
Ja, ja, du hast, du kennst wahrscheinlich dieses berühmte Video von dem Handwerksbetrieb, der irgendwie so ein Video mal produziert hat und gesagt hat, ich habe echt ein Problem, meine Fachkräfte zu kriegen, weil wir können halt nicht alle auf der Finca sitzen und Homeoffice machen und in dieser IT-Bubble leben, sondern es gibt halt auch noch Leute, die produzieren hier was, die müssen anpacken, die müssen jeden Tag zur Arbeit gehen. Und das finde ich, ist auch nochmal ganz wichtig, sich das vor Augen zu führen.
Da gab es auch dieses nette Bild, was ja so viral gegangen ist, von einem Gebäude, das quasi noch im Rohbau war. Und da war einfach so ein riesen Plakat drüber, so, okay, ChatGPT, now finish this job. Oder now finish this building.
Ja.
Das kannst du natürlich nicht. Was mir in diesem Kontext einfällt, ist, dass, wenn wir jetzt auch über die menschlichen Fähigkeiten sprechen, da gibt es ja immer diese, ne, wenn wir an unser Gehirn denken, da gibt es ja die linke und die rechte Gehirnhälfte. Und die linke Gehirnhälfte ist ja tendenziell für analytische Skills zuständig, also irgendwie rechnen, programmieren, analysieren. Und die rechte Gehirnhälfte ist ja tendenziell eher für den EQ zuständig, also die emotionale Intelligenz, die Intuition, die Kreativität. So, und in den letzten 30, 40 Jahren war es ja immer so, dass ja viele Eltern ihren Kindern gesagt haben, studier mal was Ordentliches, Ingenieurwesen, Mathe, Naturwissenschaften und so weiter, weil das ja die Skills sind, die am Arbeitsmarkt besonders stark belohnt worden sind. Ne, im Schnitt verdient man ja als Ingenieur ja schon mehr Geld als jetzt als Geisteswissenschaftler. Das Spannende ist aber, dass die KI-Tools ja tendenziell die Aufgaben der linken Gehirnhälfte ganz gut übernehmen können, aber nicht so sehr die der rechten. Und jetzt gibt es gerade so diese Idee, dass wir vielleicht in Zukunft ganz viele Prozesse unserer linken Gehirnhälfte vielleicht an KI auslagern können, aber die Kreativität, die Intuition, auch das Zusammenarbeiten mit anderen Menschen, andere Menschen begeistern zu können, motivieren zu können, auch dann Teamplayer zu sein, dass diese Soft Skills in Zeiten von KI nochmal relevanter werden. Das finde ich eben ganz spannend, ne? Dass wir da vielleicht jetzt so eine Art Switch haben und in der Vergangenheit eben ganz hohes Premium gezahlt haben für diese analytischen Skills und in Zukunft tatsächlich vielleicht statt dem IQ eher der EQ relevant ist.
Ja, das erklärt, warum ich in meiner Freizeit immer irgendwas Handwerkliches mache. Ja, also ich habe mal geschreinert, Möbel gebaut und einfach so handwerkliche Dinge, die beruhigen mich.
Ja, definitiv ein wichtiger Ausgleich.
Jetzt haben wir noch eine weitere Rubrik und das ist der Folgetipp der Folge. Und da geht es darum, dass du unseren Zuhörerinnen einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst, wo du denn dein ganzes Wissen herholst.
Der Folgetipp der Folge.
Was fällt dir dazu ein?
Ich konsumiere natürlich ganz viele KI-Inhalte über Social Media. Das heißt, ich folge KI-Influencern nicht nur über deren Podcasts, sondern auch zum Beispiel über TikTok, also auch auf TikTok, was ja immer so ein bisschen verschrien ist als Plattform für Unsinn und für Kinder. Da gibt es super vielen coolen KI-Content, wo dann eben auch immer neue Tools vorgestellt werden. Und tatsächlich muss ich sagen, dass, obwohl ich mich ja täglich mit KI beschäftige, auch wenn ich mal 3 Wochen im Urlaub bin und dann wieder zurückkomme, dann kommt es immer so vor, als ob sich die Welt schon wieder ein Stück weiter verändert hätte. Und dann muss ich mir selbst auch nochmal alle Quellen raussuchen, um dann zu gucken, okay, gut, welche neuen Tools gibt es, welche neuen Features gibt es jetzt eigentlich. Das heißt, da muss man schon konstant am Ball bleiben. Aber das fällt einem natürlich deutlich einfacher, wenn man schon mal so eine gewisse Basis hat. Das heißt, ich würde einfach den Leuten empfehlen, KI-Podcasts zu abonnieren, auch den Leuten auf Twitter oder auf TikTok eben zu folgen, die eben neue Tools vorstellen. Und der beste KI-Coach oder Wissenscoach überhaupt ist natürlich ChatGPT und vor allem auch ChatGPT-Voice. Mhm. Was ja viele nicht wissen oder noch nicht so oft getestet haben, ist, dass ChatGPT-Voice, gerade auf dem Handy, ein unglaublich guter virtueller Assistent ist. Also 100-mal besser als Siri oder als Alexa. Und da kann man ja wirklich extrem gute Konversationen mit dem Tool führen. Das heißt, du kannst ja einfach den Voice-Assistenten einstellen, dann mal wegen deine Kopfhörer rein, ein bisschen spazieren gehen und kannst wie in einem Dialog mit einem privaten Nachhilfelehrer dir eigentlich alle Sachen erklären lassen. Und das ist aus meiner Sicht auch ein super Tipp, nicht nur um sich KI-Inhalte beizubringen, sondern auch sich an alle möglichen Sachverhalte, sich da eben coachen zu lassen. Aber tatsächlich frage ich manchmal die KI, hey, wie funktioniert eigentlich genau ein neuronales Netz? Erklär es mir wie einem 5-Jährigen. Mhm. Und das ist auch unter anderem eine Art, wie ich mir KI-Inhalte beibringe.
Ja, das ist spannend, weil ich hatte einen Gast hier und da haben wir dann nach dem Podcast drüber gesprochen, wie er sich auf seine Board-Meetings vorbereitet und er hat tatsächlich gesagt, dass er genau dieses Feature nutzt. Das heißt, er pitcht mit Voice vor der KI und lässt sich von der KI zusammenfassen, was die KI verstanden hat von seinem Pitch. Mhm. Und ich meine, in einem Board musst du ja auf dem Punkt sein. Du bist zeitlich kurz gebunden und das muss schon sitzen. Fand ich einen sehr interessanten Ansatz. Und meiner Tochter zum Beispiel habe ich dieses Feature auch mal empfohlen. Weil ist klar, Kinder sind wissbegierig und man kann natürlich immer viel lesen, aber da kriegst du halt auch aktuelle Inhalte und das einfach mal die Fragen halt an ChatGPT stellen. Ne?
Genau, das ist übrigens auch ein guter Tipp vielleicht für alle, die Dinge pitchen müssen oder halt im Sales-Bereich sind. Ein super Prompt für ChatGPT ist auch zu sagen, man gibt den Kontext mit. Ich arbeite im Sales von XY, mein Produkt ist so und so und das ist mein Kunde. Und dann eben zu sagen, ChatGPT, erstell mir mal eine Tabelle mit 10 kritischen Fragen oder Einwänden, die mein Kunde haben könnte und gib mir auch die 10 Gegenargumente darauf und dass man dann eben schon auf alles vorbereitet. Also das ist auch immer super hilfreich.
Ja, ja, ich meine, in dem Bereich gibt es ja auch Prognosen, die sagen, der beste Vertriebler ist eigentlich die KI, weil du kannst ja sämtliche Produktinformationen da reinkippen, Preisstrukturen, auch komplexe Preismodelle und so. Das kann ja von der KI in Sekundenschnelle verarbeitet werden. Ich bin persönlich generell der Meinung, Menschen kaufen immer von Menschen. Das wird sich so schnell nicht verändern.
Definitiv. Also dieser Faktor Mensch, der wird in Zukunft noch wichtiger werden. Aber vielleicht in einer bisschen anderen Form. Wir haben ja vorhin schon gesprochen über IQ und EQ und ob EQ jetzt wichtiger wird als IQ. Ich glaube, dass gerade wenn es um das menschliche Zusammenarbeiten geht, ja eben dieser Trust ganz wichtig ist. Aber vielleicht auch so eine gewisse Art, ja, Bekanntheitsgrad vielleicht auch, ne? Also Personal Branding, ne? Ja. Man redet ja viel von Personal Brand. Und ich glaube, heute ist es ja so, dass du ja, glaube ich, man kann ja auch prima ohne Personal Brand auskommen, indem man einfach halt Expertin ist für ein bestimmtes Thema.
Ja.
Aber ich glaube, dieses Expertenwissen wird halt zunehmend eben durch KI ein Stück weit dann abgelöst. Das heißt, ich glaube, heute kann man sich vielleicht noch drauf ausruhen, zu sagen, ich bin nur Expertin, habe meinen Fachwissen und alles andere ist mir egal. Personal Branding und Social Media und so weiter. Und ich glaube, in Zukunft wird es eben noch viel wichtiger sein, dass wir alle vielleicht nicht unbedingt jetzt Influencer sind, aber halt schon sehr gut auch als Mensch kommunizieren können, was unsere Ideen sind, wofür wir dann eben auch stehen. Und ich glaube, das ist ein Skill, den sich eigentlich in Zukunft jeder aneignen muss. Das heißt, ne, Skills der Zukunft, also sozusagen unsere Fachexpertise, gehebelt durch KI-Skills, dann eben noch EQ, und dann eben auch noch sehr starke Kommunikationsskills und Personal Branding.
Ja, und ich meine, die Inhalte kann in der KI perfekt zusammenfassen. Wir haben intern ein Tool, das nennt sich Jarvis. Kleine Anekdote nebenbei. Und diese KI haben wir mit allen Produktinformationen und Preisstrukturen gefüttert. Und da kannst du mit einem Conversational Interface kannst du dir da deine Unterstützung holen und du müsstest ja sonst alle möglichen Factsheets und alles durchwälzen. Das ist schon eine sehr gute Unterstützung. Gut, Theo, ganz lieben Dank für deinen Besuch. Es hat mich sehr gefreut. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, dass wir dich in Zukunft ja nochmal wieder begrüßen dürfen.
Sehr gerne, jederzeit.